SRF 2 Kultur.
Ach, hätte ich meine Kinder erst alle erwachsen und versorgt, dann dürfte ich mir doch ohne Unrecht den Tod wünschen. Wie oft muss ich an den leeren Platz, der noch in seinem Grabe ist, denken, den ich einstens ausfüllen werde und doch so gerne schon jetzt daläge.
Der Komponist Robert Schumann stirbt am 29. Juli 1856. Er hinterlässt 7 Kinder und seine Ehefrau, Clara. Sie überlebt ihn um 40 Jahre. Wie meistert Clara Schumann fortan ihr Leben als Konzertpianistin, als gefragte Klavierpädagogin, als alleinerziehende Mutter? Clara ohne Schumann. Ein modernes Leben mit Musik. Die Passage auf SRF 2 Kultur. Am Mikrofon ist Jenny Berg.
Ich kann meine Gefühle nicht beschreiben, als ich die Kinder vaterlos wiedersah. Und doch so unbefangen heiter. Was soll ich ihnen von ihrem teuren Papa noch sagen? Soll ich ihnen erzählen, wie sehr er gelitten? Das will ich nicht. Später einmal sollen sie es wissen. Ach, wären sie doch etwas älter und verständiger, dass sie ihn noch hätten würdigen lernen. Denn er war ja ein Mensch mit göttlichen Eigenschaften, einen, wie es wenige gab.
Es ist eine Liebesehe, die Clara und Robert Schumann führen, viele Jahre lang. Die Beziehung ist hart erkämpft. Claras Vater Friedrich Wieck ist strikt dagegen, dass sich seine Clara überhaupt einem Mann zuwendet. Er hat andere Pläne mit ihr. Konzertpianistin soll sie werden, ein Wunderkind aus seiner Klavierschule, die auf Instrumenten aus seinem Klavierhandel spielt. Täglich muss Clara unter den Anweisungen des Vaters Klavier üben. Täglich mit ihm 2 Stunden an der frischen Luft spazieren. Privatlehrer ergänzen die Ausbildung zu Hause. Eine Schule besucht Clara nicht. Und gleichaltrige Kinder, die sieht sie fast nie. Stattdessen unternimmt Friedrich Wieck etliche Konzertreisen mit seiner Tochter. Clara lernt früh, was es heißt, mit Kutschen durch halb Europa zu reisen, sich in fremden Städten vorzustellen, Instrumente zum Üben zu suchen, Konzerte zu geben, Einnahmen zu kalkulieren. Claras Mutter, die Pianistin und Sängerin Marianne Wieck, sie ist bei all dem abwesend. Sie trennt sich von Friedrich Wieck, als Clara 4 Jahre alt ist. Der Vater gewinnt in einem Gerichtsprozess die Obhut über seine Tochter. Niemand soll seinen Plan zerstören, seine Tochter zu einer gefeierten Pianistin zu erziehen. Auch Robert Schumann nicht. Denn eine Eheschließung bedeutet damals in der Regel das Ende der Konzertkarriere. Also gibt es wieder einen Gerichtsprozess, den Clara und Robert schließlich gewinnen. Am 12. September 1840 heiraten Clara und Robert Schumann. Ist gekommen. Ein Lied von Clara Schumann, komponiert während ihrer Ehe mit Robert Schumann. Zwar muss Clara nun einen Haushalt führen, ein behagliches Heim für ihren sensiblen Künstler schaffen. Doch Robert animiert sie auch, weiter zu komponieren, wie es ihr schon der Vater einst gelehrt hat. Die erste Wohnung ist hellhörig. Claras Üben stört Robert beim Komponieren. Wie praktisch wäre es da, wenn auch sie sich mehr dem Komponieren widmen würde. Doch Clara sucht das Klavierspiel, die Bühne, ihr Publikum. Dass dies die größte Konstante in ihrem Leben sein wird, das ahnt sie damals noch nicht. Clara setzt sich durch. Sie unternimmt wieder Konzertreisen, mal mit, mal ohne die Begleitung von ihrem Mann Robert. Er sieht es nicht gern, wenn sie auf der Bühne von fremden Menschen bejubelt wird. Doch die Familienkasse lässt es nicht anders zu. Und sie ist das beste Argument für Clara, um auftreten zu können. Clara Schumann verdient mit ihren Konzerten weit mehr als Robert Schumann mit seinen Kompositionen. Und die Familie wächst. 8 Kinder bringt Clara während ihrer Ehe mit Robert zur Welt. Eines von ihnen stirbt im Kleinkindalter. Weitere Schwangerschaften mit Fehlgeburten kommen dazu. Es ist kein leichtes, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Ab 1850 ist es soweit. Robert Schumann erhält endlich seine erste Festanstellung als städtischer Musikdirektor in Düsseldorf. Eine glückliche Wendung für die Familie, so scheint es. Man zügelt an den Rhein, knüpft neue Kontakte. Robert dirigiert Chor und Orchester des Düsseldorfer Musikvereins. Doch seine psychischen Beschwerden häufen sich. Er hört innere Stimmen, die ihn zu grausamen Taten auffordern. Seine Augen bereiten ihm Probleme. Er sieht die Noten nicht richtig und kann kaum mehr mit dem Orchester kommunizieren. Nur knapp 3 Jahre nach seiner Anstellung entbindet ihn der Düsseldorfer Musikverein von einem Großteil seiner Aufgaben. Robert Schumanns psychischer Zustand verschlechtert sich rapide. Anfang 1854 springt er nachts in den Rhein, um sich das Leben zu nehmen. Es ist gerade Fasnacht in Düsseldorf. Fastnächtler finden den Komponisten im eiskalten Rhein schwimmen und retten ihn. Robert Schumann verlangt, in die Irrenanstalt gebracht zu werden. Er fürchtet, seiner Familie etwas anzutun, wenn die bösen Stimmen in seinem Kopf ihn dazu auffordern. 2 Jahre verbringt Robert Schumann in der Irrenanstalt Endenich bei Bonn, nahezu ohne Kontakt zu seiner Frau. Die Ärzte fürchten eine Verschlechterung seines Zustands, wenn er emotional zu sehr angeregt würde. Erst kurz vor seinem Tod gestatten sie Clara einen kurzen Besuch. An eine Freundin schreibt Clara:
Der eine Trost bleibt mir noch, dass ich die letzten Tage um ihn sein konnte, er mich noch einige Male erkannte und einmal zärtlich umarmte und dabei so liebevoll anblickte. Solchen Blick vergisst man nie.
Bis dass der Tod euch scheidet. Hier endet die Ehe von Clara und Robert Schumann. Hier enden auch zahlreiche Biografien und Lebensbeschreibungen von Clara Schumann. Das Wunderkind, die gefeierte Pianistin, die ebenbürtige Partnerin des berühmten Komponisten Robert Schumann. All das ist der Nachwelt viele Zeilen wert. Doch Clara Schumann ist zum Zeitpunkt von Roberts Tod erst 36 Jahre alt. Sie hat noch weitere 40 Lebensjahre vor sich. Und die gestaltet sie als moderne Frau. Innerhalb der damaligen Umstände lebt sie ein außergewöhnlich selbstbestimmtes, unabhängiges und erfolgreiches Berufsleben. Dazu managt sie das Aufwachsen ihrer 7 Kinder, so gut es ihr möglich ist und im Einklang mit den damaligen pädagogischen Ansichten. Auch wenn sie dafür viele Kompromisse eingehen und streng sein muss. Zu sich selbst und zu den Kindern. Bei all dem versucht sie stets, die Erinnerung an Robert Schumann wachzuhalten. Auch bei ihren Kindern. An ihre älteste Tochter schreibt sie kurz nach Roberts Beerdigung:
Du, mit 15 Jahren schon vaterlose Waise. Erinnerst du dich wohl, wenn er so zärtlich zu dir war, wenn er sich über deine kleinen Gedichte so freute und gar wenn du in Melodien sie sangest als kleines Kind?
Für die älteren Kinder ist der Tod des Vaters ein stärkerer Einschnitt als für die jüngeren. Schließlich lebt die Familie bereits seit 2 Jahren ohne den Vater. Eine männliche Person ist dennoch im Haus. Der junge Johannes Brahms. Welche Rollen der damals 20-Jährige im Hause Schumann einnimmt, erzählt die Musikwissenschaftlerin Ulrike Kienzle.
Johannes Brahms spielte mit den Kindern und tollte mit ihnen im Treppenhaus herum. Er hat ihnen beigebracht, wie man vom Treppengeländer mehrere Stockwerke nach unten sich rutschen lässt, wie auf einer Rutschbahn und anschließend noch mit einem perfekten Purzelbaum wieder unten aufkommt. Das hat den Kindern natürlich sehr viel Spaß gemacht. Aber für Clara war er auf der anderen Seite eben auch eine ganz wichtige Stütze und wahrscheinlich auch ein Liebhaber. Wir wissen darüber aber nichts hundertprozentig Genaues, weil die beiden ihre Briefe aus der frühen Zeit vernichtet haben.
Doch nicht nur Johannes Brahms hilft Clara Schumann mit den Kindern. Auch Personal ist vorhanden.
Solange sie klein waren, wurden sie ohnehin von einer Amme versorgt. Also man muss sich das auch nicht so vorstellen, dass Clara Schumann ihre Kinder selbst gestillt hätte oder Windeln gewechselt hätte. Das waren ja alles Dinge, die in der damaligen Zeit in großbürgerlichen Haushalten von Dienstpersonal übernommen wurde.
Doch mit dem Tod des Familienoberhauptes muss gehandelt werden. Clara Schumann notiert bereits einen Monat nach Roberts Beerdigung in ihr Tagebuch:
Wie ich die Knaben unterbringen soll, das macht mir viel Sorge. Denn auf der Reise habe ich wohl eingesehen, dass sie unter männliche Zucht kommen müssen, sonst werden gar keine Jungen aus ihnen.
Sie hat die Kinder innerhalb von ganz kurzer Zeit auf unterschiedliche Familien und vor allen Dingen in Pensionen verteilt.
Sonnabend brachte ich die Knaben zu Herschenbach in Pension für 350 Gulden. Es tat mir weh, ist aber sicher zu ihrem Besten.
Die Familie wurde auseinandergerissen und die Familie hat nie wieder zusammengefunden.
Doch auch wenn Clara Schumann mit viel Einsatz die besten Pensionen und Internate für jedes einzelne ihrer Kinder auswählt, so ist manche Einrichtung doch nicht ideal gewesen.
Clara Schumanns jüngste Tochter Eugenie hat lange nach dem Tod ihrer Mutter Erinnerungen an die Familie hinterlassen, in denen Eugenie schildert, wie schwer das für die gesamte Kinderschar gewesen ist, im Grunde immer bei Fremden untergebracht zu sein und von fremden Menschen erzogen zu werden. Eugenie kam in ein Internat in Rödelheim bei Frankfurt, das Clara Schumann mit sehr viel Umsicht aufgrund von Empfehlungen ausgesucht hatte. Es stellte sich dann aber heraus, dass in diesem Internat eine wirklich gruselige, schwarze Pädagogik, wie wir heute sagen, gepflegt worden ist. Die Leiterin dieses Internats, ein Fräulein Marie Hillebrand, übte ein ganz strenges Spionagesystem aus. Das heißt, die Eltern wussten überhaupt nicht, was hinter den Mauern des Rödelheimer Schlosses vor sich ging. Und die Kinder wurden dazu erzogen, sich gegenseitig selbst zu spionieren. Und es wurde mit solchen Methoden wie dem bösen Blick gearbeitet. Daraufhin hat Eugenie wohl einen Schock fürs Leben zurückgetragen. Das sagt sie zumindest. Sie hätte sich von dieser Art der Pädagogik eigentlich nie wieder richtig erholt.
Eugenie kommt in ein anderes Internat. Doch die Fremdplatzierung an sich, die hat Clara nie in Frage gestellt. Denn nur so konnte sie wieder auf Konzertreisen gehen, um den Unterhalt für sich und ihre Kinder selbst zu finanzieren. Und selbstständig sein, das war ihr enorm wichtig, sagt Ulrike Kienzle.
Direkt nach der Erkrankung von Robert Schumann hat Clara Schumann von verschiedenen Freunden sehr großherzige und gut gemeinte Hilfsangebote bekommen, mit vor allen Dingen viel Geld. Clara Schumann hat aber alle diese Hilfsangebote selbstbewusst abgelehnt. Sie sagte, nein, ich will mich und meine Familie aus eigener Kraft selbst über die Runden bringen. Und das war für sie sehr wichtig, dass sie unabhängig und selbstständig ihre Aufgaben gemeistert hat. Und ich finde, das ist eine außerordentlich moderne Haltung, gerade für eine Frau im 19. Jahrhundert, die ja eigentlich daran gewöhnt war, von Männern abhängig zu sein. Das wollte sie nie.
Bei diesem selbstständigen Leben ist der Witwenstatus von großem Vorteil. Er erlaubt der Frau weitaus mehr Freiheiten, als es in einer Ehe je möglich wäre.
Als verwitwete Frau war sie in gewissem Sinne frei. Sie trug ständig ihren Witwenschleier. Damit sendete sie ja auch das Zeichen aus, ich bin nicht zu haben, sondern ich lebe jetzt dem Andenken meines Mannes. Und vor allen Dingen, ich lebe dem Andenken seiner Kunst. Und ich denke, diese Form von Freiheit, zunächst einmal ganz für sich und ihre Kunst zu leben, ist auch ein Zeichen der Modernität. Clara Schumann brauchte keinen Mann als Ernährer. Sie brauchte selbstverständlich Freunde und Gesprächspartner und Musizierpartner. Und die hatte sie ja. Josef Joachim, den großen Geiger, der einer ihrer Lieblingspartner gewesen ist. Oder auch Julius Stockhausen, den kongenialen Bariton, der die Lieder von Robert Schumann mit ihr zusammen aufgeführt hat. Und mit diesen Musizierpartnern, natürlich auch mit Johannes Brahms, hat Clara Schumann ein künstlerisches Leben geführt, das für eine Frau damals auch Aspekte einer traumhaften Selbstverwirklichung hatte.
Sie wäre niemals diejenige gewesen, die sich einen neuen Versorger gesucht hätte. Die Möglichkeit hätte sie bestimmt gehabt bei ihrem Bekanntheitsgrad. Sie hätte mit Sicherheit irgendeinen berühmten Bankier als Mann an ihre Seite holen können, der die Familie versorgt. Aber sie wollte spielen. Sie wollte Pianistin sein. Und sie wollte eben diesen Witwenstatus, der ihr ganz viel Macht gab. Das ist uns nicht so klar heutzutage, wo Frauen auch ohne gesellschaftlich in irgendeiner Form schräg angeguckt zu werden, alleine arbeiten können. Sondern damals war dieser Witwenstatus wirklich ihre große Chance, dann zu sagen, ich ziehe das jetzt alleine durch. Und damit hatte sie natürlich auch die Bewunderung der Öffentlichkeit.
Ragnar Schirmer, Pianistin und Clara Schumann-Expertin. Clara nimmt sehr bald ihre Konzerttätigkeit wieder auf, um für das Familieneinkommen zu sorgen. Doch Konzertreisen sind damals mit hohem Aufwand verbunden und beschwerlich.
Das Reisen war damals extrem mühevoll, mit sehr viel Aufwand verbunden und natürlich auch strapaziös, im Sinne von, dass sie in unterkühlten Gasthöfen im Winter dann frierend übernachtete. Dann ging es weiter mit der Pferdekutsche. Da wurde man natürlich ganz anders durchgerüttelt als heute auf der Autobahn.
Die Künstler mussten alles selbst organisieren. Sie mussten anreisen, was ja in der damaligen Zeit mit holprigen Postkutschen schon eine Strapaze gewesen ist. Dann mussten sie in den jeweiligen Städten erstmal herausfinden, wer dort musikalisch das Sagen hat. Sie mussten sozusagen Klinken putzen, Visitenkarten abgeben, versuchen, mit den Musikorganisatoren in Kontakt zu treten. Manchmal brachten sie Empfehlungsschreiben mit, die als Türöffner gewirkt haben. Und sie mussten dann eben in privaten Vorspielen hier und da ein Zeichen ihrer Kunst ablegen und dann eben hoffen, dass sie genug Subskribenten für ihre Konzerte zusammenbekamen. Das heißt, die Künstler haben auch ihre Konzertkarten selbst drucken lassen und zum Teil auch selbst verkauft. Das war selbstverständlich ein großes Risiko, denn wenn nachher das Geld nicht floss, blieben die Künstler auf der Saalmiete sitzen, auf der Miete für die Konzertinstrumente, und das konnte unter Umständen schon sehr schmerzlich sein.
Clara nimmt dieses Risiko auf sich. Sie hat von ihrem Vater früh gelernt, was es heißt, selbstständige Musikunternehmerin zu sein. Und schließlich ist es auch ihre Spielkunst, die ihr den nötigen Erfolg beschert. An Johannes Brahms schreibt sie von einer Konzertreise nach London.
Von mir kann ich dir soweit Gutes erzählen. Ich habe eine wahrhaft enthusiastische Aufnahme hier gefunden, die sich bei jedem Auftreten wiederholt. In den Provinzstädten ist es mir ebenfalls sehr gut ergangen. Die Soireen selbst waren immer sehr nach unserem Wunsche. Nur gute Sachen, freilich manchmal zwei- oder dreimal hintereinander dasselbe Programm, eine Anordnung, die wieder ihre gesellschaftlichen Gründe hat. Gott sei Dank habe ich ein gutes Teil meiner Engagements überstanden. Die Anstrengungen waren oft sehr groß, weil es gewöhnlich so eingerichtet war, dass wir 3 Tage nacheinander jeden Tag in einer anderen Stadt spielten, also jeden Tag 4, 5, auch 6 Stunden Reise hatten. Ich halte nun hier ganz und gar den Grundsatz fest, dass ich meine Kräfte nicht in unerquicklichen, geselligem Verkehr zersplittere, schone mich an den Konzerttagen so viel als möglich und nur so halte ich es aus.
Bei ihren Konzertreisen hat Clara Schumann auch das Programm selbst gewählt und damit das Konzertwesen Schritt für Schritt verändert, ist die Pianistin Ragnar Schirmer überzeugt.
Im frühen 19. Jahrhundert zu Beginn ihrer Karriere, da war es eben wichtig, das Publikum zu unterhalten mit Salonstückchen. Da wurde wild reingeklatscht. Ja, das war eine ganz andere Atmosphäre bei Konzerten, als wir das heute kennen. Und sie hat ihr Publikum auch ein bisschen erzogen. Sie hat diese sogenannten Popular Concerts gegeben, also Konzerte in ländlichen Regionen, wo das Publikum nicht so gebildet war, hat denen ganze Beethoven-Sonaten, das galt überhaupt nicht als üblich, man spielte allenfalls einen Satz, der bekannt war, eine ganze Sonate mit 3 Sätzen, mit 4 Sätzen, komplett vorgetragen und damit auch herausgefordert, dass die sich damit auseinandersetzten, hat teilweise Misserfolg gehabt, hat sich aber nicht beirren lassen und das immer weitergemacht. Und sie hat es dann geschafft, in den 60er, 70er Jahren eigene Klavierabende zu geben, reine Klaviermusik, ohne Gesang, ohne andere Instrumente und damit mit Sicherheit gemeinsam mit anderen Zeitgenossen, aber auch sehr prägend, eine Entwicklung geebnet, von der wir noch heute profitieren, da bin ich ganz sicher.
Doch die Situation auf der britischen Insel in den ländlichen Gebieten ist nicht zu vergleichen mit den großen Städten in Deutschland. Ulrike Kienzle beschreibt, welche Bedeutung die Musik für Clara Schumanns Publikum etwa in Frankfurt am Main hatte.
Also in früheren Zeiten wurde das Konzertleben ja in der Regel von den Fürsten organisiert und war auch für die Bürger gar nicht unbedingt zugänglich. Aber die musikalische Begeisterung des 19. Jahrhunderts, überhaupt die Kulturbeflissenheit des Bildungsbürgertums, war ja eine Sache der bürgerlichen Emanzipation, auch von adliger Vorherrschaft. Und Kunst und Kultur und Wissen und Bildung waren Ausweise für ein neues bürgerliches Selbstverständnis. Das heißt, es kamen hauptsächlich eben Bürger in diese Konzerte. Aber das war für Clara Schumann am Anfang des 19. Jahrhunderts noch gar nicht so einfach. Denn leichter war es immer, sich von einem Fürsten protektionieren zu lassen.
Deshalb ist der organisatorische Aufwand bei Konzertreisen so hoch. Das Bürgertum muss erst einmal für die eigene Kunst gewonnen werden.
Das Beispiel Frankfurt zeigt das sehr schön. Frankfurt war freie Reichsstadt. Das heißt, hier war kein Fürst, der das Musikleben getragen und finanziert hätte. Und die Bürger in der Handels- und Messestadt waren gewissermaßen geizig. Das heißt, sie schauten sehr aufs Geld und sie finanzierten Künstler nur, wenn sie auch wirklich etwas davon hatten. Und auf der anderen Seite waren sie sehr verwöhnt, denn gerade in Frankfurt zogen ja zu Messezeiten die besten Virtuosen der Zeit durch. Paganini beispielsweise. Das ist immer auch eine sehr große Konkurrenzsituation, die die Künstler gerade in diesen freien Städten hatten.
Die Schweiz ist dabei für Clara Schumann ein attraktiver Musikmarkt. Es liegt nahe an ihrem Sommerhaus in Baden-Baden und die Schweizer Honorare waren schon damals höher als an anderen Orten. Sie notiert in ihr Tagebuch:
Die Gesellschaften in Bern und hier in Basel sind sehr nobel. Ich hatte das Konzert mit 400 Franken honoriert, dann mein eigenes Konzert mit ebenso viel garantiert und alles Saal und Orchester frei. So anständig sind sie in Deutschland nicht.
Musik. auch. In Basel ist Clara Schumann mehrfach aufgetreten. Der Musikjournalist Siegfried Schiebli weiß, welche der wohlhabenden Familien sich besonders um die Gunst Clara Schumanns bemüht haben.
In erster Linie ist zu nennen die Familie Rickenbach-Stehlin. Das war eine Bankiersfamilie, sehr wohlhabend, mit einem Haus an der Freien Straße, sogenannte Kettenhof. Und in diesem großen Haus veranstaltete Rickenbach-Stehlin und seine Frau, die beide auch Amateurmusiker waren, veranstalteten Hauskonzerte. Salons hätte man in Berlin oder Paris gesagt. In Basel nannte man das Kränzchen. Das waren keine kleinen, bescheidenen Konzertchen, sondern das waren richtige Großveranstaltungen, wenn man so will, mit zum Teil über 100 Personen. Also die hatten auch Raum dafür. Clara Schumann hat mehrmals dort gespielt. Und vor allem gab es eine enge Beziehung zum Casino zwischen dieser Familie. Der Rickenbach-Stehlin war in der Casino-Leitung engagiert. Er war auch dann der erste Präsident der Allgemeinen Musikgesellschaft Basel, der AMG. Und dadurch ergaben sich Synergien, die für Musiker natürlich attraktiv waren. Oft haben diese Gastmusiker, zu denen zum Beispiel auch Brahms gehörte später, oft haben die ein Hauskonzert gegeben im Kettenhof und am Tag danach ein öffentliches Konzert im Casino oder umgekehrt. Das war sehr beliebt in der Basler Oberschicht, im sogenannten Deich. Aber es war natürlich auch attraktiv für die gastierenden Künstler, weil sie gutes Honorar bekamen, Kost und Logis. Sie konnten auch wohnen im Kettenhof, es gab genügend Räume. Und es war wirklich ein beliebter Ort, dort aufzutreten.
Das Mobiliar für diese Konzerte, das kommt direkt aus dem Basler Stadtcasino.
Und dann hat man jeweils die Stühle aus dem Stadtcasino geholt, Garderobenständer, Lampen und solche Dinge, die man brauchte, hat man einfach rübertransportiert. Das war nicht weit.
Und der Hausherr Rickenbach-Stehlin hat gut Buch geführt über seine Hauskonzerte, wie man noch heute im Basler Staatsarchiv nachlesen kann.
Und da hat er nicht nur die Zahl der Teilnehmer, sondern auch die Namen sorgfältig notiert. Und da gab es immer natürlich Essen, Trinken und eine einstündige Pause nach dem Konzert. Nach der Pause wurde das Konzert nochmal gespielt, weil man dann mehr Publikum unterbringen konnte.
Das Honorar für diese Privatkonzerte, die Kränzchen, das kam von der jeweils einladenden Familie. In diesem Fall also von der Familie Rickenbach-Stehlin, weiß Siegfried Schiebli.
Das war Eintritt frei. Es waren ja auch eingeladene Gäste. Es war nicht in dem Sinn öffentlich. Man konnte nicht einfach reinmarschieren, sondern man war eingeladen. Der Hausherr hat dann auch in seiner Agenda minutiös notiert, wenn jemand sich anmeldet, aber nicht erschienen ist, dann kriegt er praktisch einen schriftlichen Verweis. Die öffentlichen Veranstaltungen waren dann im Casino, oft mit demselben Programm. Es war auch eine Art Generalprobe dann. Es hatte also auch praktische Vorteile, das erst im intimeren Rahmen geben zu können, das Konzert, bevor man dann an die große Öffentlichkeit geht damit.
Im Basler Stadtcasino und auch bei den Hauskonzerten der Familie Rickenbach-Stehlin stand allerdings ein Flügel, mit dem Clara Schumann gar nicht zufrieden war.
Die Rickenbach-Stehlins hatten einen Pleyel-Flügel, der aber offenbar den Ansprüchen von Clara Schumann nicht genügte. Und dann haben diese Basler Bourgeois, muss man sagen, etwas sehr Interessantes gemacht. Sie haben ihr einen Flügel gekauft, und zwar in Paris. Drei Männer, zwei davon Musiker, plus eben Herr Rickenbach-Stehlin, der Mäzen, reisten per Zug nach Paris, haben dort bei der Firma Erard einen Flügel ausgewählt und den gekauft. Das waren damals wohl die besten Instrumente. Und diesen Flügel haben sie dann auf einem Pferdefuhrwerk nach Basel transportieren lassen. Und das Wunderbare ist, dass dieser Flügel heute noch existiert, noch spielbar ist und in Basel steht, im Wildschen Haus. Er wird leider selten gespielt, weil die Verhältnisse etwas kompliziert sind. Aber er ist einigermaßen im Schuss, müsste natürlich wie jeder Flügel ab und zu gestimmt werden, aber er ist technisch eigentlich in Ordnung. Einen baugleichen Flügel hatte auch Wagner in Triebschen. Den gibt es auch noch, der wird auch noch gespielt. Und Franz Liszt hatte auch so einen Flügel. Der wurde sehr gelobt wegen des singenden Tons. Das hat auch Clara Schumann selbst gesagt, er habe einen singenden Ton. Mehr als die Pleyel-Flügel, die sie sonst spielen musste in Basel. Das war der größte Vorzug offenbar.
Clara Schumann hat die Schweiz mehr als ein Dutzend Mal bereist. Auf ihren Konzertreisen hat sie nicht nur in Basel Halt gemacht, sondern auch in Zürich, Winterthur und Bern. In ihrem Tagebuch schreibt sie:
Hier in Bern leben sie noch sehr nach der alten Mode in allem und lassen nicht daran rütteln. Das hat sein Gutes, aber hält doch in gewisser Hinsicht die Bildung auch auf. Musikalisch ist es ganz entsetzlich hier aus. Gesang war in den Konzerten, wie man es wohl kaum schlimmer hören kann. Die Musiker haben kaum das liebe Leben und mir tat das Herz weh, wenn ich das volle Haus sah und meine Begleitung, die armen, zerlumpten Musiker. Hätte ich nicht die Kinder, ich hätte diesen meine Einnahme geschenkt.
Besonders in finanzieller Hinsicht haben sich für Clara Schumann die Reisen in die Schweiz gelohnt. Ulrike Kienzle.
Wir wissen, dass Clara Schumann unglaublich hohe Konzerthonorare eingefordert und die auch bekommen hat. Sie war eine außerordentlich selbstbewusste Verhandlungspartnerin.
Und in ihr Tagebuch notiert Clara Schumann 1857.
Die Reise ist pekuniär sehr gut abgelaufen. Das heißt, ich bin jetzt so weit, dass ich alle meine Schulden, die ich mir durch den Umzug zugezogen hatte, bezahlen konnte. Nun heißt es mir aber noch den Unterhalt bis zum nächsten Winter verdienen.
Doch auch zur Erholung ist Clara Schumann mehrfach in die Schweiz gereist, vor allem im Sommer in die Berge. An ihren engen Freund Johannes Brahms schreibt sie 1862:
Nur einige Zeilen heute, lieber Johannes. Ich erhielt deinen Brief zu meiner Freude noch am Morgen meiner Abreise vom Rigi, wo wir es vor Kälte nicht mehr aushielten. In Luzern mietete ich mir eine Wohnung am See, telegrafierte mir ein Pianino von Zürich und freute mich schon auf den ruhigen Genuss deines Quintetts, das sich gar reich ausnimmt. Da kam plötzlich ein schöner Tag. Alle Welt prophezeite schönes Wetter. Und so machten wir uns schnell mit einem kleinen Säckchen auf den Weg zu einer Wanderung. Leider sitzen wir nun hier seit einigen Tagen schon förmlich eingeregnet, die Jungfrau vor uns, aber in dicke Schleier gehüllt. Es ist zum Verzweifeln, obgleich es himmlisch schön hier ist. Göße es nicht immer vom Himmel herab, so könnte man wenigstens im herrlichen grünen Tal spazieren.
Bei manchen Unternehmungen ist sie sogar übermütig geworden, wie sie einige Jahre später aus Luzern an Johannes Brahms schreibt.
Auf den Rigi machten wir eine etwas abenteuerliche Partie. Wir ritten nachts um 1 Uhr mit 2 Führern auf Rigi Kulm, um dort die Sonne ganz wunderbar aufgehen zu sehen. Es war eine Vollmondnacht, wie man sie nie vergisst.
Immer wieder klagt sie in Briefen und in ihrem Tagebuch über Schmerzen in den Armen, die ihr das Spielen schwieriger Stücke zeitweilig unmöglich machen.
Recht betrübt bin ich, dass ich immer so viel Schmerzen in den Armen habe. Ich hatte wieder mal das Brahmsche Konzert etwas geübt, in der Hoffnung, es diesen Winter spielen zu können. Aber es geht nicht. Obgleich es mir gar nicht schwer wird, strengt es doch meine Muskeln so an, dass ich es aufgeben muss und unter Tränen wieder fortlegte. Ich liebe das Konzert so schwärmerisch, es ist mir wie nur die Schönsten ans Herz gewachsen.
Neben der reichen Konzerttätigkeit ist Clara Schumanns zweites Standbein das Unterrichten. Und das seit vielen Jahren. Denn es ist damals, zu ihrer Lebzeit, einer der wenigen Berufe, der für Frauen als schicklich gilt. Denn dazu muss man das Haus nicht einmal verlassen. Die Klavierschülerinnen und Schüler können zu Hause unterrichtet werden. Clara Schumann ist als Lehrerin sehr gefragt. Und so schafft sie es, als eine der ersten Frauen eine Festanstellung als Klavierlehrerin an einer Institution zu erreichen, am neu gegründeten Dr. Hochschen Konservatorium in Frankfurt. Die Musikwissenschaftlerin Ulrike Kienzle.
Als Clara Schumann 1878 an Dr. Hochs Konservatorium als erste Klavierlehrerin berufen wurde, da ist der Begriff Erste in doppelter Bedeutung zu verstehen. Sie war tatsächlich die Erste, wahrscheinlich auch in Deutschland. Und sie war die erste Klavierlehrerin dem Rang nach, so wie es im Orchester einen ersten Geiger gibt, einen ersten Violinisten oder einen Solisten. So war sie die erste Klavierlehrerin. Sie war auch im Dr. Hochschen Konservatorium die einzige Frau, die in den ersten Konservatoriumsjahren angestellt wurde. Es gibt da einen schönen Brief von Joachim Raff, der der erste Direktor des Konservatoriums war, der auf den werbenden Brief einer Bewerberin, die gerne eine Stelle am Konservatorium gehabt hätte, kurz und klar antwortete: Außer Madame Schumann wird am Konservatorium keine Lehrerin angestellt. Zusatz, Madame Schumann kann ich ja wohl als Mann rechnen.
Dieser Zusatz ist für Ulrike Kienzle besonders bemerkenswert, denn er sagt viel aus über die damalige Stellung der Frau im Allgemeinen und der Stellung von Clara Schumann im Besonderen.
Es war ganz wichtig, dass Clara Schumann hier auch in ihrer weiblichen Qualität keine Rolle spielte, sondern dass sie in einer Zeit, in der man den Frauen sowas noch gar nicht wirklich zutraute, ihren Mann zu stehen, als vollberechtigt neben der männlichen Kollegenschaft gehandelt wurde. Das zeigt eben auch die Modernität dieser Frau im Kontext der damaligen gesellschaftlichen Stellung der Frau, die eben noch keineswegs gleichberechtigt war.
Clara Schumann hat lange gezögert, ob sie diese Anstellung in Frankfurt überhaupt annehmen soll. Sie berät sich mit Johannes Brahms und anderen Freunden und schreibt schließlich an den Dirigenten Hermann Levy:
Ich habe in Frankfurt nun wirklich zugesagt und unterschrieben. Das Übereinkommen ist der Art, dass mir keine zu große Fessel auferlegt wird. 8 Monate habe ich wöchentlich 9 Stunden, 1,5 täglich, zu geben. 4 Monate Ferien im Sommer und kleine Reisen kann ich auch machen, ohne Urlaub zu nehmen.
Clara Schumann hat auch 2 ihrer Töchter ermuntert, den Beruf der Klavierlehrerin zu ergreifen. Später haben die beiden sogar ihre Mutter bei der Anstellung in Frankfurt als Assistentinnen unterstützt. Der Unterricht bei Clara Schumann war sehr beliebt. Sie konnte sich ihre Studierenden aussuchen und einige von ihnen haben später erfolgreiche Karrieren gemacht. Was sie ihnen damals genau beigebracht hat, das ist nur indirekt über Zeugnisse ihrer Schülerinnen und Schüler herauszufinden. Die Pianistin Ragnar Schirmer sagt:
Was man weiß, ist eben, dass sie immer dieses Gesangliche sehr gefordert hat, also Musik musste singen. Natürlich weiß man auch, dass sie geprägt durch die Ausbildung ihres Vaters natürlich ganz, ganz viel wusste über Klaviertechnik, dass sie tolle Fingerübungen von ihm bekommen hatte, die so schwer sind, dass wir die heute so in dieser Form gar nicht mehr üben würden. Aber sie diese Übungen natürlich befähigt haben, alles zu spielen und sie darüber natürlich auch bestimmt viel reflektiert hat. Ich bezweifle, dass sie pädagogisch ausgebildet war, weil ihr ja eben zum Beispiel auch die Schule als Erfahrungsmoment fehlte und sie hat vieles intuitiv gemacht, sie hat vieles intuitiv richtig gemacht. Sie hat, glaube ich, die Schüler sehr unterschiedlich wahrgenommen und auch entsprechend unterschiedlich unterrichtet.
Und eine von Clara Schumanns Schülerinnen hat sich später einmal gegenüber der BBC erinnert an ihre Unterrichtsstunden bei Clara Schumann. Es ist die Pianistin Adelina Dellara.
One of the strongest impressions Clara Schumann's teaching left on my mind is that of her intolerance of affectation and sentimentality.
Keine Gefühlsduselei, sondern echte Liebe solle man beim Spielen spüren. Die Musik soll nicht einfach nur dazu da sein, um das technische Können zu präsentieren, sondern es müsse stets darum gehen, was der Komponist meine. Man müsse die Bilder aufzeigen, die in der Musik stecken. Ein richtiger Künstler müsse Visionen haben, habe Clara Schumann gesagt.
To see pictures as we played. A real artist must have vision, she said.
Und das, was Adelina Dellara hier beschreibt, das meint man auch in ihrem Spiel zu hören. Hier in einem Ausschnitt aus den 32 Variationen für Klavier in C-Moll von Ludwig van Beethoven. Musik eines Komponisten, den Clara Schumann selbst sehr häufig in ihren eigenen Klavierabenden gespielt hat. Als Pädagogin ist Clara Schumann also sehr erfolgreich. Auf der Konzertbühne ebenfalls. Doch wie geht es während all dieser Jahre ihren 7 Kindern? Clara Schumann kauft in den 1860er Jahren ein Haus in Baden-Baden, um hier jeweils die Sommermonate mit ihren Kindern zu verbringen. Doch für den Rest des Jahres geht sie auf Konzertreise und hält nur in Briefen Kontakt. Auch die Erziehung der Kinder muss also schriftlich stattfinden. 1866 schreibt sie an ihren Sohn Felix:
Liebster Felix, es ist mir recht betrübt, dass ich dir auf deinen letzten Brief nicht so freudig antworten kann, wie ich es möchte. Deine Zensur hat mich wahrhaft betrübt. Was soll werden, wenn du nicht fleißiger wirst? Da kommst du mit den anderen nicht mit fort, und welche Schande ist das? Ich hoffe zu Gott, dass du dich künftig mehr zusammennimmst, schon meinetwillen. Denke dir, wie ich mich den Winter über anstrenge, um euch eine gute Erziehung geben lassen zu können. Welches doppelte Unrecht es also ist, wenn du mich durch Mangel an Fleiß betrübst und mir Sorgen um dich machst. Nun, ich hoffe, die nächste Zensur wird mir beweisen, dass mein lieber Felix ein tüchtiger kleiner Kerl ist, der, was er will, kann. Leicht ist das nicht immer, doch eben im Kampfe mit sich selbst wird man zu einem ordentlichen Menschen. Leb wohl, mein kleiner Schumann. Sei fleißig. Und wird dir es schwer, so denk an deine Mama, der manches auch schwer wird, der aber die Liebe zu euch wieder Kräfte gibt. Sei gegrüßt von deiner treuen Clara.
Sie bittet auch ihre Freunde, etwa Johannes Brahms, hin und wieder ihre Kinder aufzusuchen. Die meisten von ihnen sind musikalisch begabt, doch eine musikalische Karriere, die wünscht sie explizit nicht. Besonders Felix bekommt dies zu spüren. Clara Schumann schreibt an ihren Sohn:
Über eines, was mir ganz besonders am Herzen liegt, muss ich dir nun hauptsächlich heute schreiben. Die Großmutter schreibt mir, dass du immer mit der Idee umgehst, Geiger zu werden. Das wäre aber ein großer Schritt, schwerer als du glauben magst. Wirst du nicht einmal ein eminenter Geiger, so kannst du sonst noch so tüchtig sein, du wirst als Sohn Robert Schumanns eine kümmerliche Rolle spielen. Du kannst, wie gesagt, deinem Namen nur gerecht werden, wenn du ein ganz bedeutendes Genie als Musiker entwickelst und mit diesem enorm fleißig studierst. So sehr ich nun die Überzeugung habe, dass du mit deinem Talente als Amateur dir und anderen Freude machen kannst, dazu bedarf es aber auch schon des Fleißes, so wenig glaube ich an eine solche Begabung bei dir, wie sie zu hoher Künstlerschaft gehört. Du hast so schöne Geistesgaben, dass dir manch anderer Lebensweg offen steht. Du sogar möglicherweise ein bedeutender Mann deines Faches, welches du erwählen magst, werden kannst, freilich aber nichts ohne große angestrengte Studien. Du wirst dann eine ehrenvollere Stellung in der Welt einnehmen, als du es jemals als Künstler erreichen wirst. Ich weiß aus 40-jähriger Erfahrung beinahe, was dazu gehört, Musiker zu sein, und habe deshalb immer den Wunsch, eines von euch zu Musiker zu bilden, in mir unterdrückt.
Sorgen um ihre Kinder begleiten Clara Schumann ihr Leben lang. Felix Schumann stirbt mit Anfang 20 an Tuberkulose. Sohn Ludwig wird in eine Nervenheilanstalt eingeliefert. Er scheint die Schizophrenie seines Vaters geerbt zu haben. Auch ihre Tochter Julie stirbt früh. All diese Schicksalsschläge scheint Clara Schumann am Klavier zu bewältigen, sagt die Musikwissenschaftlerin Ulrike Kienzle.
Das Interessante ist, dass Clara Schumann all diese schweren Schicksalsschläge im Zeichen der Kunst gemeistert hat. Zwei Tage nach dem Tod ihrer Tochter Julie spielte sie schon wieder einen Klavierabend in Heidelberg. Und zwar, wie sie selbst im Tagebuch schreibt, vollkommen glücklich. vollkommen glücklich, das heißt ohne eine falsche Note, ohne einen Verhaspler, sondern trotz der Angst, die sie vor den Konzerten meist ausstand, so dass sie ihr Publikum begeistern konnte und dass sie auch selbst mit ihrer künstlerischen Leistung hoch zufrieden war. Auch kurz vor dem Tod ihres Sohnes Felix, wo sie schon eigentlich wusste, dass es mit ihm zu Ende geht, hat sie in Frankfurt im Museumskonzert noch wunderbar gespielt. Sie selber hat es in diesen Tagebüchern immer mit einem gewissen Erstaunen vermerkt. Aber wir Nachgeborenen können uns natürlich klar machen, dass die Kunst für sie ein Refugium war, eine zweite Realität, in die sie sich jederzeit zurückziehen konnte und eine zweite Realität, die ihr auf der anderen Seite auch den Mut und die Kraft gegeben hat, alle diese Schicksalsschläge ohne ein Zeichen von Depression oder wie auch immer zu überwinden.
1896 stirbt Clara Schumann in Frankfurt am Main an den Folgen zweier Schlaganfälle. Was bleibt von ihr? Ulrike Kienzle?
Clara Schumann war hochberühmt und sie war bereits zu Lebzeiten zu einer Legende geworden. Und als Clara Schumann dann an den Folgen eines Schlaganfalls starb, finde ich sehr berührend zu sehen, waren zwei Tage später die Honoratioren der Stadt, also der Oberbürgermeister und verschiedene andere und auch wichtige Künstler, die angereist waren, morgens um 8 in ihrer Wohnung versammelt und sangen Bach-Choräle. Aber begraben werden wollte sie natürlich nicht in Frankfurt. Begraben werden wollte sie an der Seite ihres Mannes Robert. Also diese Treue zu Robert ist wirklich ein Lebenskonzept, das sie bis zum Schluss durchgehalten hat.
Und auch darin bleibt Clara Schumann bis heute im Gedächtnis. Als Herausgeberin der Werke ihres Mannes Robert Schumann, in der ersten Gesamtausgabe bei Breitkopf und Hertel, als erste und treueste Interpretin seiner Werke, als seine Witwe, die sich nie wieder neu gebunden hat. Ihre Heimat Deutschland ehrt sie kurz nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 mit dem Druck eines neuen 100-D-Mark-Scheins. Ihr junges Gesicht scheint in zartem Hellblau. Sie blickt melancholisch. Auf der anderen Seite ist ihr Konzertflügel abgebildet und das Dr. Hochsche Konservatorium in Frankfurt. Ein 100-D-Mark-Schein, wie passend für eine Frau, die hart arbeiten musste für ihr Geld, die es andererseits aber auch zu verhandeln und zu verdienen wusste und die bereits im 19. Jahrhundert ein selbstbestimmtes Leben geführt hat, von dem manche Frauen in Europa selbst heute noch weit entfernt sind. Doch Clara Schumann bleibt nicht nur damit in Erinnerung, sondern auch mit ihrer Musik. Auch wenn sie mit dem Tod ihres Mannes das Komponieren aufgegeben hat, ihre frühen Werke werden sie auch zukünftigen Generationen als Komponistin präsent halten. Zum Beispiel mit ihrem wunderschönen Klaviertrio. Clara ohne Schumann. Ein modernes Leben mit Musik. Das war die Passage auf SRF 2 Kultur. Redaktion und Moderation Jenny Berg. Sprecherin Isabel Paris. Produktion Peter Bürli. Technik Lukas Fretz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.